Vielen Dank, Christian, für das Vortragen von dem wunderschönen Text. Und ich hatte schon vor 3 Wochen gepredigt über diesen Text. Das war der erste Teil. Und da hatte ich auch schon motiviert, warum ich mir diesen Text ausgesucht habe zum Predigen. Weil ich denke, das ist einer der Texte, die auf einmalige Weise zeigen in der Bibel, wer Jesus ist. Und das ist eigentlich alles, was ich möchte, wenn Sie heute Morgen rausgehen und sagen, ja, so ist Jesus, das ist er, dann bin ich begeistert, weil ich selbst von ihm begeistert bin. Das ist eigentlich das ganze Ziel. Und diese Verse von 6 bis 11 in dem zweiten Philipperbrief waren wahrscheinlich schon ein altbekanntes Lied, das hatte ich auch in der ersten Predigt schon gesagt, das in der ersten Christenheit gesungen wurde. Und es gibt, wenn Sie in die Literatur schauen, unglaublich viele Auslegungen zu diesem Lied, weil es einfach einzigartig ist. Und dieses Lied ist sehr einfach aufgebaut. Es hat im Prinzip 2 Teile. Es hat nämlich den, und können wir vielleicht die Folien sehen? Es hat den ersten Teil in den Versen 6 bis 8 und über die hatte ich schon gepredigt. Und das möchte ich ganz kurz wiederholen. Da geht es um die Erniedrigung von dem Sohn Gottes, der eben als Christo Jesu bezeichnet wird. Das hatten wir eingangs gehört. Und dieser Sohn Gottes, der steigt, können wir nochmal vielleicht, genau, okay. Dieser Sohn Gottes, der ist in göttlicher Gestalt, ist also in der jenseitigen Welt, im Himmel. Und dann steigt dieser Sohn Gottes Schritt für Schritt ab. Zunächst gibt er einfach sein Gottsein, seine Gestalt als Gott, seine Eigenschaften als Gott auf. Er klammert sich nicht daran fest, sondern, also er erachtet es nicht für einen Raub, sondern er wird, und das sehen wir hier, sondern im Vers 7, sondern er nimmt Knechtsgestalt an und wird wie ein Mensch. Also er wird Mensch, Gott wird Mensch. Das ist das große Thema von dem ersten Vers. Und da sehen Sie schon, dieses Lied enthält eigentlich die ganze christliche Lehre innerhalb ein paar weniger Verse. Und in diesem Vers 7, da spielt noch ein anderes Wort eine große Rolle. Im Mittelpunkt von dem Vers 7 steht das Wort, er entleerte sich selbst. Also dieses Entleeren, wie das Luther übersetzt hat, da geht es einfach darum, dass er bereit war, seine göttlichen Eigenschaften aufzugeben, seine göttliche Macht aufzugeben. Er hatte alle Macht, alles gehabt und dann wird er Mensch und wir können es wahrscheinlich nie vergleichen, was Gott ist und was wir Menschen sind. Wir sind eigentlich nichts. Aber das ist genau das, was bei ihm passiert. Und die interessante Sache ist jetzt, und das ist was ganz Wichtiges, und das sollten wir als Nachfolger von Jesus wissen, dabei blieb Jesus nicht stehen, sondern da geht es nochmal eine Stufe hinunter. Da geht es einfach nochmal eine Stufe abwärts. Und es steht hier, und sicherlich kann man es nicht lesen, ich lese es deshalb vor, und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigt, indem er gehorsam war bis zum Tode. Also mit dieser Erniedrigung, dass er von Gott, vom Gottsein, zu diesem Mensch sein wird, damit bleibt es nicht. Er ist jetzt nicht ein großer König hier auf dieser Erde, sondern auf dieser Erde erniedrigt er sich. Und wir wissen alle, er wurde in einem Stall geboren, in Bethlehem. Da war einfach keine Herrlichkeit, da war keine Schöne. Und ich will nur noch eine Stelle zitieren aus dem Alten Testament, die da eine ganz große Rolle spielt. In Jesaja 53, dem Kapitel von dem Gottesknecht, da wird uns gesagt, er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man sein Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Und ich hatte gesagt in der letzten Predigt, dass Dietrich Bonhoeffer hat geschrieben, hier geht es nicht nur um diese Menschwerdung, das Geborenwerden in Niedrigkeit, in der Krippe, sondern es geht am Ende um dieses totale Verworfenwerden. Und Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, es geht um den im Leiden verworfenen Christus und das Verworfenwerden nimmt dem Leiden jede Würde und Ehre. Dietrich Bonhoeffer war jemand, der dieses genau erfahren hat in seinem Leben. Es gibt Leute, die sind auf Erden gestorben und dadurch haben sie sich ein Denkmal gesetzt. Aber das war verworfen sein, ausgestoßen sein, nicht sein. Und jetzt könnte man denken, das war Jesus. Abgestiegen von dem Himmel und dann wird er Mensch und dann auch als Mensch erniedrigt er sich. Aber, und das ist sehr interessant, in der Mitte von diesem sogenannten Philipperhymnus, da steht, er war nicht nur gehorsam bis zum Tode, sondern da steht, er war gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Das wird wiederholt. Da wird zweimal wiederholt, dass er am Kreuz stirbt. Ja, zum Tode am Kreuz. Und das ist der zentrale Punkt. Und ich denke, dieses Gehorsamsein am Kreuz, das ist der Mittelpunkt des christlichen Glaubens. Und ich hatte in der ersten Predigt, und ich kann mir auch nachhören nochmal, schon gesagt, damit zeigt Jesus, dass er das Gesetz, so wie es im Alten Testament uns gegeben ist, vollständig erfüllt hat. Warum? Weil Jesus hat gesagt, das Gesetz, wie wir es in der Bibel lesen können, im Alten Testament, lässt sich sehr einfach zusammenfassen. In zwei Gebote. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Deshalb ist er am Kreuz gestorben. Also er hat Gott geliebt, wegen Gott gibt er sich auf und wird Mensch, wird dieser Mensch, um die Menschheit zu retten nach dem Plan Gottes, und indem er ans Kreuz geht, zeigt er, dass er den Nächsten mehr geliebt hat als sich selbst oder mindestens so. Und die Schwierigkeit für uns als sogenannte aufgeklärte Menschen ist natürlich, jetzt von diesem Kreuz zu reden, weil dieses Kreuz ist eigentlich ein Schmähzeichen. Es ist nicht schön, sich zu diesem Kreuz zu bekennen und zu diesem Kreuz zu stellen. Es ist sehr einfach heute Morgen in der Gemeinde, deshalb sind sie alle hergekommen. Weil wir treffen uns hier unter diesem Kreuz, also jeder sieht es. In jedem Gottesdienst sehen sie das Kreuz in der christlichen Kirche. Da ist sehr einfach zu sagen, ich bekenne mich zu diesem Kreuz. Das Bekennen zu diesem Kreuz wird schwieriger, wenn wir im Alltag stehen. Trotzdem, dieses Kreuz ist der Mittelpunkt von dem Christushymnus, Philipperhymnus, und es ist der Mittelpunkt des christlichen Glaubens. Gut, und jetzt, heute möchten wir uns den zweiten Teil anschauen. Der zweite Teil ist eigentlich ganz toll. Eigentlich würde ich nur über den zweiten Teil predigen wollen. Nur der zweite Teil. Da geht es um die Erhöhung von diesem Christus. Und wenn es zur Erhöhung geht, das werden wir gleich auf dieser Seite sehen, deshalb gibt es auf dieser Folie so viel Platz, dann ist es trotzdem wichtig, und deshalb habe ich auch diese Einleitung nochmal gemacht, dass wir immer daran denken, zuerst kommt diese Erniedrigung. Erniedrigung und Erhöhung gehören zusammen. Und dieses Prinzip durch Erniedrigung zur Erhöhung, das ist sozusagen, also ganz einfach gesagt, die christliche Weltformel. Aus der Perspektive Gottes ist es auf jeden Fall so, da gilt dieses Prinzip. Und Jesus hat selbst gesagt in Matthäus 23,12, denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Also dieses Prinzip der Erniedrigung auf der einen Seite und der Erhöhung auf der anderen Seite, was wir gleich sehen werden, das ist sozusagen diese christliche Weltform. Die Schwierigkeit für uns als Menschen ist nun folgende, wenn wir als Christen leben, und das sieht man in 2000 Jahren Kirchengeschichte, kann man das beobachten, manche betonen nur Erniedrigung, nur Demütigung, nur Kreuz, und die anderen reden nur über diese Erhöhung. Wichtig ist, dass wir beides zusammen sehen. Nämlich nur gemeinsam ist es wirklich Wahrheit. Also denken Sie in Ihrem Leben immer daran, es wird nicht nur Erniedrigung geben und es wird auch nicht nur die Erhöhung geben. Das ist ganz wichtig. Gut, das war einfach eine Einleitung, bevor wir anfangen wollen, genauer anzuschauen, was passiert. Wenn wir jetzt den Text genauer anschauen wollen, wie das jetzt sich ändert in den Versen 9 bis 11, dann sehen wir, dass das Subjekt hier im ersten Teil des Philipperhymnus, das Subjekt ist Jesus Christus oder Christus Jesus. Interessant ist, dass Paulus hier Christus Jesus verwendet. Das kann ich gleich noch kommentieren, das hat eine Bedeutung. Aber hier Christus Jesus ist hier der Handelnde. Der etwas macht, er entäußert sich, er steigt ab, er ist gehorsam bis zum Tod am Kreuz, ja und so weiter. Alles macht Jesus. Und der zweite Teil ändert das Subjekt. Im zweiten Teil des Philipperhymnus, da spricht nur einer, und das ist Gott. Gott antwortet auf das Tun dieses Menschensohns Jesus. Und deshalb, wenn wir jetzt anschauen, was passiert in Vers 6, kann man sich als in Vers 9, was können wir ja vorstellen, da steht in Vers 9, der beginnt damit, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben. Okay, Jesus hat was getan und darum hat Gott auch was gemacht. Was hat er gemacht? Er hat ihn hoch erhoben und es ist klar, hier und bei diesem Gott hat ihn hoch erhoben, da geht's um Auferstehung. Also wir könnten sagen, natürlich hier, wenn Sie jetzt ein Datum hinschreiben müssten, dann würden Sie wahrscheinlich alle hier Karfreitag hinschreiben. Und hier würden wir hinschreiben Ostern. Da geht es um Auferstehung und 40 Tage später diese Himmelfahrt. Gott erhebt Jesus Christus. Also Ostern und Himmelfahrt kommen jetzt. Und sehr schön ist dieses zusammengefasst in der Pfingstpredigt von Petrus. Pfingsten, 10 Tage nach dieser Himmelfahrt, da sagt Petrus, diesen Jesus hat Gott auferweckt, das sind wir alle Zeugen. Nun er durch die Rechte Gottes erhöht ist und empfangen hat, die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater, hat er ausgegossen dies, das ihr seht und höret. Das ist der ganz wichtige Punkt hier, dass Jesus wurde auferweckt, Gott hat ihn erhoben, Jesus hat sich nicht selbst auferweckt, sondern Gott hat ihn auferweckt. Und hier gibt es jetzt einen ganz wichtigen Punkt. Die Jünger, die damals mit Jesus gelebt haben, die sagen, das sind wir alle Zeugen. Und wenn wir jetzt ins Neue Testament schauen, Apostelgeschichte und die Briefe lesen, dann begegnen wir Menschen, die diese Auferstehung bezeugen. Das ist der ganz wichtige Punkt gewesen und wir können das nachlesen und wenn Sie in Ihrer Bibel lesen, dann werden Sie immer wieder finden, dass Menschen von dem zeugen und ich habe jetzt einige Beispiele aufgeschrieben von diesem Zeugnis und aber die Bibel ist voll und ich kann das heute Morgen nicht alle vorlesen, aber einfach ein paar Stellen, aber den Fürsten des Lebens habt ihr getötet, den hat Gott auferweckt von den Toten, das sind wir Zeugen in Apostelgeschichte 3, in Apostelgeschichte 4. Und mit großer Kraft gaben die Apostel Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesu und es war eine große Gnade bei ihnen allen. Okay, einmal zeugen sie von dieser Erlösung und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Punkt hinzu. Wir als Christen, wir deuten dieses. Diese Auferstehung ist nicht nur, damit Jesus wieder in den Himmel fährt. Sondern jetzt wird gesagt, warum er überhaupt auf die Erde gekommen ist. Er ist auf die Erde gekommen, um Versöhnung zwischen Menschen und Gott zu schaffen. Dass Sie und ich einmal dabei sein werden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir diese Zeugnisse lesen, bereits in der Apostelgeschichte und dann später auch in den Briefen, dann werden wir immer finden, den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zu einem Fürsten. Und jetzt steht hier Heiland. Heiland würde man übersetzen mit Retter. Oder Messias, zu geben Israel Buße und Vergebung der Sünde. Und Paulus schreibt zum Beispiel in Römer 5, Vers 10, nur als ein Beispiel, denn so wir Gott versöhnt sind durch den Tod seines Sohnes, Versöhnung mit Gott, da wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, das er jetzt hat, also diese Auferweckung, so wir nun versöhnt sind. Also diese beiden Zeugnisse, erstens, Jesus ist wirklich auferstanden, und zweitens, diese Auferstehung von Jesus, die bewirkt unsere Versöhnung. Das war der Inhalt, der Kernbotschaft der Apostel. Mit dieser Botschaft sind sie in die Gemeinden gegangen, sind sie in die Welt gegangen und das haben sie gepredigt. Gut, und jetzt können wir ganz kurz drüber nachdenken, was wäre eigentlich, wenn das nicht so gewesen wäre. Und da muss ich jetzt sagen, und das wird man jetzt hier in der Predigt noch häufiger hören, da bin ich ganz jenseits Vertröster und schäme mich auch nicht dafür. Und ich habe viele Diskussionen mit meinen Kindern gehabt, auch mit anderen, und ich muss einfach sagen, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre mein Glaube vergeblich. Ich sage das mit Paulus. Paulus hat geschrieben, wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Und wenn Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt vergeblich. Und dann ist auch euer Glaube vergeblich. Dann ist vergeblich, dass wir heute Morgen da sind. Das ist, muss uns einfach klar sein. Es ist Illusion zu glauben, dass ohne diese Auferstehung der christliche Glaube Sinn macht. Dann können wir Humanisten sein oder irgendwas. Aber wir sind keine Christen. Christlicher Glaube ohne diese Auferstehung ist wertlos. Und Paulus fährt dann in 1. Korinther 15 fort und schreibt, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube eitel und dann sind wir noch in unseren Sünden. Dann gibt's diese Versöhnung mit Gott nicht. Und jetzt ist es so, wenn ich das jetzt sage, was ich jetzt gesagt habe, dass dann unser Glaube eitel sind, dann brauchen sie es nicht glauben. Es wäre dumm, wenn sie es mir glauben. Es ist aber klug, das Paulus zu glauben. Und ich habe meinen Kindern gesagt, Achtung, Paulus, und das können Sie jetzt nachlesen, und ich muss einfach kommentieren, ich habe Ihnen gesagt, lest mal weiter in diesem ersten Korintherbrief, in Kapitel 15, und da sagt dieser Paulus Folgendes. Ganz kurz, nachdem er dies gesagt hat, euer Glaube wäre eitel, sagt er, bin ich eigentlich umsonst in Ephesus wilden Tieren vorgeworfen worden? Habe ich umsonst mein Leben aufs Spiel gesetzt? Und dann habe ich es meinen Kindern gesagt und es war toll, mein Sohn ist sehr kritisch und was ich ganz toll finde. Und er hat mir gesagt, ja, aber du kannst doch lesen, was da steht. Ich habe im Internet, kann man nachgucken, da steht einfach, Paulus hat gar nicht gegen wilde Tiere gekämpft, er hat sein Leben gar nicht aufs Spiel gesetzt. Das waren die bösen Menschen, die in Ephesus gerufen haben, hochlebe die Diana der Epheser. Das ist die Auslegung moderner Theologie, die sagt, okay, der Paulus hat sein Leben gar nicht aufs Spiel gesetzt. Wer dieses Argument bringen will, dem sage ich, er soll dann in 2. Korinther 5 gucken und lesen, was Paulus alles erduldet hat in seinem Leben. Gesteinigt, geschlagen, dreimal untergegangen und so weiter. Paulus hat für diesen Glauben, dass dieser Jesus auferstanden wird, ist sein komplettes Leben aufs Spiel gesetzt. Okay, also ich hoffe, dass ich Sie überzeugen konnte, die Auferstehung, dieser erste Punkt beim Aufstieg des Philipperhymnus, ist der zentrale Punkt unseres Glaubens und davon sollten wir nie abweichen. Ich glaube, das ist einfach dieses Zentrum unseres Glaubens. Jetzt habe ich noch einen Punkt hier, da wird eingeleitet dieser Satz, dass Jesus eben, dass Gott ihn erhöht hat. Da steht, darum hat ihn Gott erhöht. Und dieses Darum ist sehr wichtig am Anfang von diesem zweiten Teil des Philipperbriefs. Das hat einen begründeten Charakter. Und wir als Christen betrachten die Erhöhung Jesu oft als Selbstverständlichkeit. Wir können aber nur dann Jesus wirklich wertschätzen, wenn wir uns bewusst machen, dass seine Erhöhung nicht einfach automatisch vonstatten gegangen ist, sondern allein das Ergebnis des vollständigen Gehorsams im Leben von Jesus war. Also dieser Abstieg ist die Voraussetzung, um an diesem Aufstieg teilzuhaben. Okay, jetzt sind wir schon hier gewesen. Gott hat ihn erhöht, also Gott hat ihn auferweckt. Er hat an dem neuen Leben teil. Ganz wichtig für uns, ohne Auferstehung kein christlicher Glaube. Und jetzt kommt ein zweiter Punkt. Jesus und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, auf das in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen. Also Jesus erhält hier einen neuen Namen. Diese Aussage hat ungeheure Tragweite und es ist sehr schwierig, über diese Aussage jetzt zu predigen, weil das ist auch so umfassend mit diesem neuen Namen, der über alle Namen ist, dass ich es nicht richtig auslegen kann. Das ist einfach, wäre Vermessenheit, wenn ich sage, ich will das richtig auslegen. Damit man aber versteht, um was es da geht, muss man ganz kurz sich nochmal Gedanken machen über diese damalige römische Kultur im Römischen Reich. Und im Römischen Reich war den Bürgern völlig bewusst, was der Name bedeutet hat. Was der Name eines Menschen bedeutet, was der Name von einem Kaiser natürlich bedeutet, von dem Cäsar und so weiter, weil... Und das ist ganz wichtig, in Rom war es so, am Namen hat man sofort erkannt, gehört er zu den Patriziern oder gehört er zum einfachen Volk, gehört er zu den Plebejern. Das war völlig klar und niemand konnte seinen eigenen Namen verleugnen. Niemand, der irgendeinen Namen der Plebejer gehabt hat, hat jemals Hoffnung haben können, in diesem Reich irgendeine wichtige Position einzunehmen. Völlig unmöglich. Der Name war ganz klar, der hat vorgegeben, was man war. Und es ist einfach so, deshalb haben die Namen im Römischen Reich und davor auch in Ägypten und so weiter, das werden wir gleich noch sehen, eine erhebliche Bedeutung gehabt. Und man hat diese Namen dann später diese Titel noch zugesetzt und ich habe das hier einfach mal aus dem Lexikon aufgelistet, Namen und Titel im römischen Imperium. Augustus hat bedeutet Kaiser von Rom. Das war der höchste Titel, den man überhaupt erreichen konnte. Der ist erstmals verliehen worden am 16. Januar 27 vor Christus. Dann, ganz wichtig, der Name Kaiser. Es war so, bedeutet Thronfolger. Eigentlich war das ein Familienname. Das war ein Familienname von Julius Caesar, das ist klar, hervorgegangen. Aber es war klar, wenn man diesen Namen gelesen hat, das ist ein Patrizier. Der hat die Möglichkeit, dazuzugehören. Alle anderen natürlich nicht. Und diesen Namen wollten natürlich alle haben. Deshalb bei den Thronfolgern ist dieser Name dazugesetzt worden. Dann gab es die Bezeichnung Imperator, oberster Heerführer. Ich glaube, ich brauche nicht alles genau ausführen. Pontifex Maximus, oberster Priester. Und so weiter. Diese Begriffe, die waren bedeutend, diese Namen. Und interessant ist, also ich habe nur ein Beispiel jetzt gewählt. Sie können nachschlagen, im Lexikon können Sie einfach nachschlagen, was die alle für Titel hatten. Kaiser Augustus, den kennen wir natürlich, weil zu der Zeit, als Kaiser Augustus, ja, und so weiter gelebt hat, ist uns Jesus geboren. Und als er gestorben war, hat er folgende Titel gehabt. Imperator, Caesar, Divi, Filius, Augustus, Pontifex, Maximus, 8. Konsul, der 21. Imperator, der 37. Tribunicie Potestatis und Vater des Vaterlandes. Also diese ganzen Titel hat er errungen gehabt. Und wichtig ist natürlich hier, alle wollten diesen Namen von Caesar haben, obwohl sie natürlich nicht zu der Familie der Caesaren gehört haben. Aber diesen Namen, der war ganz wichtig. Und jetzt verstehen wir vielleicht, dass die Namen so wichtig waren. Und die Philipper haben, und die ganze Christenheit im Römischen Reich, hat genau verstanden, was das mit diesen Namen auf sich hat. Wenn jemand einen Namen verliehen bekommt, der über alle Namen ist, dann bedeutet das, dass er hier dazugehört, dass er der Allerhöchste ist. Deshalb hat der Name diese ungeheure Bedeutung. Und was jetzt natürlich die Frage ist, wann sind diese Namen verliehen worden? Man kann sich schon vorstellen, natürlich bei der Einsetzung von diesen zum Kaiser, da hat man diesen ersten Titel bekommen, und die anderen Titel, die sind eben zu besonderen Anlässen verliehen worden, zum Beispiel Imperator, war klar, dass diesen so einen Titel hat man bekommen können, wenn man ein großer Feldherr war, irgendeine Schlacht gewonnen hatte. Das bedeutet, immer dann, wenn irgendjemand in seine Herrschaft eingeführt wird, dann gibt es diesen neuen Namen. Und das ist der zweite Aspekt. Wenn Jesus erhöht wird und Gott gibt ihm einen neuen Namen, dann wird Jesus in seine Herrschaft eingeführt. Das war jedem klar. Das bedeutet dieses. Einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Das war genau der Punkt. Und es ist sehr, sehr interessant, dieses kommt in der Bibel vor und es kommt oft vor, diese Namenseinsetzung, aber ich will nur ein Beispiel nehmen. Sie alle haben von Josef gehört, der irgendwann von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft wird. Dann sitzt er in diesem elenden Gefängnis. Alle haben ihn vergessen. Irgendwann erinnert sich dann doch einer an ihn und er wird herausgeholt, um eben dem Pharao einen Traum zu deuten. Und Josef kann diesen Traum deuten und der Pharao erkennt, der ist klug, der ist weise und setzt ihn zum Herrscher über Ägypten ein, zu seinem Kanzler im Prinzip. Er bleibt selbst König, aber er wird Kanzler. Und das können Sie in 1. Mose 42 nachlesen. Ich will nur Folgendes Ihnen zeigen. Hier steht, Pharao ließ ihn in seinem zweiten Wagen fahren und ließ vor ihm ausrufen, Vater des Landes. Und wir haben es gerade gehört, was die Römer gesagt haben, Pater Patriae. Okay, genau diesen Titel, den der zum Beispiel Augustus hatte, den bekommt Josef hier und setzte ihn über ganz Ägyptenland. Und dann bei dieser Gelegenheit bekommt er noch einen zweiten Namen und nannte ihn den heimlichen Rat. Okay, also da sehen Sie, in der Bibel wird uns auch klar gemacht, wie diese Namen verliehen werden und was es für eine Bedeutung hat. Damit ist dieser Josef in seine Macht in Ägypten eingeführt. Wenn wir jetzt an diese Verleihung dieses Namens und dieser Herrschaft denken, dann werden wir erinnert an eine ganz wichtige Stelle, die im Alten Testament vorhergesagt ist. Und das ist im Propheten Daniel in Vers 13 stehen sehr eigenartige Sätze. Ich sah in diesem Gesicht des Nachts und siehe, es kam einer in des Himmels Wolken. wie eines Menschen Sohn bis zu dem Alten und ward vor ihn gebracht. Und der gab ihm Gewalt, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker, Leute und Zungen dienen sollten. Und seine Gewalt ist ewig und die nicht vergeht und sein Königreich hat kein Ende. Also diese Einsetzung, was wir hier gelesen haben, Namen über alle Namen gegeben, das finden wir schon im Alten Testament. Das bedeutet, hier ist nicht irgendwas passiert, sondern hier erfüllt sich, und das ist das ganz Großartige an unserem Glauben, und das ist großartig an Jesus, hier erfüllt sich ganz punktgenau ein Plan Gottes. Da weicht nichts ab. Dieser Plan Gottes wird ablaufen. Und der läuft ab. Und der ist abgelaufen damals, als Jesus erhöht wurde. Und dann stellt sich natürlich die Frage, um welchen Namen könnte es sich handeln? Um welchen Namen könnte es sich handeln? Er hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und auch hier muss ich sagen, ich kann es Ihnen nicht genau sagen, was er für einen Namen bekommen hat. Ich habe keine Ahnung. Und es gibt Bücher darüber. Viele Bücher. Theologen haben Bücher geschrieben. Das ist eine sehr spannende Frage, nicht so leicht zu beantworten. Ich will sie ganz einfach beantworten. Weil, also, und ich kann auch sagen, auch, das sind nicht nur die liberalen Theologen, die sich darüber streiten, sondern das sind auch die Bibeltreuen insbesondere, die da die Namen deuten wollen. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Ich habe es ganz einfach gemacht. Ich habe einfach mal in der Bibel geguckt, was für Namen gibt es denn? Was für Namen hat denn dieser Jesus? Und wir finden schon, als geboren wird, bei der Vorhersage in der Bibel, ich habe gesagt, es läuft alles nach einem Plan ab. Bei diesem Plan, da wird uns schon angegeben, er wird heißen Immanuel, Gott mit uns. Das ist ja sein erster Name. Gott ist mit uns. Merken Sie etwas? Da kommt dieser Jesus aus dem Himmel, dieser Gott, und lebt mit uns Menschen. Also dieser Name, den hat er auf jeden Fall. Und das ist auch schon der Punkt, den ich jetzt denke. Bei Jesus, da geht es nicht um diesen einen Namen. Es geht ganz klar auch um einen Namen. Aber wenn wir an die Namen im Römischen Reich denken, dann haben wir gesehen, der Name von dem Kaiser Augustus, der war nicht einfach eine Bezeichnung. Das war eine Sammlung von Bezeichnungen. Und ich denke, so wird es bei Jesus auch sein. Also Immanuel. Und dann, wir kennen alle die Stelle aus Jesaja 9, Vers 6, sie wird uns an Weihnachten vorgelesen. Da steht, und er heißt wunderbar, er heißt Rat, er heißt Held, er heißt Ewigvater, und er heißt Friedefürst. Okay? Das sind alles die Bezeichnungen von Jesus. Und in Matthäus 1, Vers 23 steht, was Maria ihrem Sohn für einen Namen geben soll. Und sie soll ihn Jesus, übersetzt natürlich Jeshua, Retter, heißen. Das sind also die ganzen Namen, an die hier auf jeden Fall zu denken ist. Und in Matthäus 1, 16 wird er als Christus bezeichnet, als der Gesalbte. Und dann gibt es zwei interessante Stellen. In der Offenbarung 19 heißt es, sein Name wäre auch das Wort Gottes. Und wenn Sie jetzt an Johannes 1 denken, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, dann merken Sie, dass da auch da eine Beziehung gibt. Und dann in Offenbarung 19, 16, drei Verse weiter, steht, dass er einen Namen geschrieben hätte, auf seinem Kleid und auf seiner Hüfte, also ein König aller Könige und ein Herr aller Herren. Also es gibt viele Bezeichnungen für diesen Jesus. Aber, und das ist mir jetzt eben wichtig, hier an dieser Stelle, wenn man jetzt an einen ganz besonderen Namen denkt, dann steht in Vers 11 die Bezeichnung Kyrios, Herr, es wird einfach mit Herr übersetzt. Und dieser Name Herr, Kyrios, das war eine Bezeichnung auch für den Kaiser in Rom. Okay, er steht über allem. Dieser Herr, an diesen Namen ist sicherlich auch zu denken. Und interessant bei dem Namen Kyrios ist Folgendes. Das muss man auch wissen, wenn man das nicht weiß, dann bedeutet einem dieses gar nichts. Im Alten Testament gibt es diesen Gottesnamen, Jahwe. Juden haben ihn nie ausgesprochen aus Ehrfurcht vor Gott. Und wenn sie gelesen haben, haben sie immer gelesen, Baruch Hashem, Adonai und so weiter. Also wenn der Adonai sage, dann kommt hier dieser Gottesname Jahwe und sie sagen nur Adonai. Und Adonai, also wenn sie jetzt irgendwo in Israel wären oder so, dann würden die Leute sie anreden, meine Damen und Herren, Verotai, Verabotai, okay, also das ist genau dieser Name, also Herr, ganz normal, so wie wir Herr sagen. Und das Interessante, weil die Juden überall Adonai gesagt haben, also Herr, haben in der Septuaginta, in der Übersetzung des Alten Testaments ins Griechische, Überall, wo das Tetragramm stand, JHJ, da haben die immer übersetzt Adonai und haben Herr hingeschrieben. Also überall, wo der Gottesname im Alten Testament auftaucht, haben die Herr geschrieben. Und deshalb, wenn die Philipper irgendwas im Alten Testament jemals gelesen haben, dann haben die immer gelesen Kyrios. Okay? Und deshalb, wenn Paulus schreibt, er ist der Kyrios, dann haben die genau gewusst, was der da meint. Okay, also an diesen Namen sollen wir auf jeden Fall denken. Und nicht zuletzt steht natürlich hinter diesem Namen Kyrios etwas, was unglaublich ist. Dahinter steht dieser Name Jahwe, da steht dieser Gottesname. Das bedeutet, wenn Jesus einen Namen verliehen bekommen hat, dann hat er auch diesen Gottesnamen verliehen worden. Und das wird der Gipfel sein von der Verleihung, dass am Ende dieser Gottesname steht. Und das ist jetzt ganz wichtig. Das hat in Rom bedeutet, wenn man den Titel Caesar bekommen hat, dass man zu der Familie von Caesar gehört, dann ist es einfach so, das ist genau bei Jesus passiert. Er bekommt diesen Titel Kyrios, Herr, Gott. Okay? Das ist einfach dieser ganz große Gedanke. Das heißt, der Mensch Jesus, den Daniel als Menschensohn bezeichnet hat, übernimmt von Gott die Macht. Gut, und was hat es jetzt für Konsequenzen? Da steht natürlich noch in diesem Vers, und das möchte ich nur ganz kurz machen, in diesem Namen Jesus sollen sich alle Knie beugen, das heißt, fallt vor diesem König jetzt nieder, bekundet eure Akzeptanz, und hier wird jetzt etwas erfüllt, also hier in diesem zweiten Teil, was vor Hunderten von Jahren der Jesaja vorhergesagt hatte. Er hatte gesagt, Gott schwört bei mir selbst und ein Wort der Gerechtigkeit geht aus meinem Munde. Dabei soll es bleiben, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen schwören und sagen, im Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Rechtfertigung, Versöhnung und so weiter. Das hat Jesaja hunderte Jahre vorher vorhergesagt, dass das passieren wird. Und zu diesem Niederbeugen und allem, da gibt's auch wieder sehr, sehr, sehr viele Auslegungen und man kann gar nicht alles sagen. Ich habe mir nur eine Stelle ausgesucht, die das also wunderbar einfach beschreibt, was hier passiert. Und das ist Offenbarung, ja, ich hab's sogar ausgelassen, Offenbarung 5. Ich möchte es einfach Ihnen ganz kurz vorlesen. In Offenbarung 5, da stehen die 24 Ältesten vor dem Thron Gottes und beten Gott an. Und dann hält Gott ein Buch in seiner Hand und das hat 7 Siegel und die kann niemand auftun. Niemand kriegt das Buch auf. Und der Johannes, der das sieht, dieses Bild in der Offenbarung, der fängt an zu weinen, weil keiner das Buch aufbekommt. Und dann sieht er ein Lamm stehen. Dann sieht Johannes ein Lamm stehen und dieses Lamm tritt vor den Thron Gottes, nimmt dieses Buch und öffnet es. Und dann fallen diese Wesen, die da vor dem Thron Gottes stehen, die 24 Ältesten, die alle Könige sind, die haben Kronen auf. Die fallen nieder, werfen ihre Kronen hin und sprachen mit großer Stimme, das Lamm, das erwürgt ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Alles Gottes Namen, wenn Sie da aufgepasst haben, in Jesaja. Und alle Kreatur, die im Himmel ist, auf Erden und unter der Erde und im Meer und alles, was darinnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Stuhl sitzt und dem Lamm sei Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 4 Tiere sprachen Amen und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten an den, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gut, soweit zu diesem Punkt der zweiten Stufe der Erhöhung. Und die Bewegung, die jetzt hier vorkommt, in beide Richtungen, die geht weiter. Hier steht, und jede Zunge bekenne, dass Jesus, und jetzt muss man aufpassen, jetzt steht nicht mehr Christo Jesus, sondern jetzt steht Jesus Christus, der Herr sei zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Und ich glaube, man sollte, nachdem bei der Vorbereitung habe ich das einfach gemerkt, man sollte allein über diesen Vers eine eigene Predigt machen, zur Ehre Gottes des Vaters, weil das ist natürlich der zentrale Punkt, in dem alles am Ende gipfeln wird und auf den alles hinausläuft, was wir gerade auch in der Offenbarung gesehen haben. Am Ende alles, was Jesus getan hat, alles, was wir tun und alles, was die Gemeinden machen, das soll alles dazu dienen, zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Und hier diese Verherrlichung von Gott und nicht nur von Jesus, von dem berichtet wird, die passiert deshalb, weil eben das gesamte Alte Testament uns angekündigt hat, dass das passiert. Und das heißt wiederum, Gott hatte alles geplant und deshalb wird ihm am Ende der Ruhm und die Ehre und die Herrlichkeit gebühren und deshalb wird er angebetet werden. Und wenn wir jetzt zusammen sehen, die Erniedrigung hier und die Erhöhung, dann, wenn wir es zusammen sehen, dann bilden diese beiden Teile das Siegeszeichen des christlichen Glaubens. Denken Sie immer daran. Und ganz unten, da steht das Kreuz. Und da kommen wir nicht vorbei. Wir würden immer gern nur dieses Siegeszeichen zeigen. Aber leider steht ganz unten in diesem Siegeszeichen das Kreuz. Und das sollen wir beachten. Und wir schämen uns natürlich oft über dieses Kreuz, weil es ein Ärgernis ist, aber es ist das Zentrum des christlichen Glaubens und dieses Siegeszeichen. Was bedeutet das jetzt für unser persönliches Leben? Also ich hoffe, Sie können ein bisschen meine Begeisterung für Jesus teilen, nachdem Sie das gehört haben. Ich bin einfach hin und weg. Und wenn ich es lese und sehe alle diese Bezüge in der Bibel, dass das an allen Stellen immer wieder erzählt wird, dann bin ich vollkommen begeistert. Und wenn ich solche Predigen höre, bin ich auch begeistert. Und ich habe viele Predigen gehört in der Vorbereitung. Aber was bedeutet das für uns persönlich? Und der erste Punkt, den ich machen will hier an dieser Stelle ist, ich kenne diesen Herrn. Ich persönlich kenne ihn und ich denke, dass die meisten von Ihnen, die Sie jetzt hier sind heute Morgen, ihn auch kennen. Sie haben ihn gesehen in der Bibel, Sie haben gehört, was mit ihm ist und Sie haben erfahren, dass er in Ihrem Leben lebt. Und natürlich haben Sie, wenn Sie mit Jesus leben, erfahren, dass diese Herrschaft, die dort im Himmel angebrochen ist, dass die bereits jetzt in Ihrem Leben begonnen hat. Und ich hoffe, dass in Ihrem Leben und ich hoffe, dass in meinem Leben dieser Herr Jesus Christus schon auf dem Thron sitzt. Das ist ganz wichtig. Ich kenne ihn. Und ich habe eine Bibelstelle dazu rausgesucht, die mir jetzt sehr gut zeigt, was Jesus bedeutet. Johannes hat geschrieben in Johannes 1, Vers 14, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und ich muss sagen, ich bitte Sie, haben Sie ihn gesehen? Ich weiß es nicht. Sie haben heute Morgen vielleicht diese Predigt gehört, Sie haben viel in der Bibel gelesen. Damals hat keiner von uns gelebt. Keiner von uns hat ihn in Realität gesehen. Okay? Und das ist genau die Schwierigkeit des christlichen Glaubens. Heute Morgen zu predigen und zu erzählen in der Gemeinde hier, ist sehr, sehr einfach. Aber es geht doch nicht darum, dass wir uns selbst, oder es geht natürlich auch darum, und ich freue mich über jeden, der über Jesus predigt, und der mir erzählt, was Jesus ist. Aber die Schwierigkeit ist doch, wenn wir unseren Kindern, unserer Familie, die nicht glaubt, unseren Nachbarn, unseren Freunden, unseren Verwandten, den anderen Menschen auf dieser Welt klar machen sollen, wer Jesus ist. Was zeigen wir denn? Was haben wir zu zeigen? Und da kommt wirklich, und das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt, da geht es jetzt darum, dass wir dieses Wissen über Jesus, was wir hier gesehen haben, verbinden mit unserem Leben. Da kommt wirklich zum Klagen. Und ich kann es nur sagen, ich habe auch nicht viele Bibelstellen dazu, ich habe sehr viele aufgeschrieben, aber jetzt hier nicht zum Zeigen. Wenn Sie ins Alte Testament schauen, dann werden Sie schon dort erleben, dass eine große Klage die Menschen begleitet hat über die Jahrhunderte. Und das ist die Klage, Psalm 42, Vers 3 zum Beispiel. Ja, okay. Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht. Da weint jemand, weil man täglich zu mir sagt, und manche ahnen jetzt schon, was man sagt, wo ist nun dein Gott? Wo ist er denn? Zeig mir doch diesen Jesus, zeig mir doch die Herrlichkeit, zeig mir doch die Macht. Ja, komm, lass uns nach Jerusalem gehen, dann gucken wir mal, was ist. Soll ich jetzt sagen, ich zeige Ihnen jetzt meinen Jesus, indem ich in die Nachrichten gucke? Wir gucken heute Abend zusammen Nachrichten. Vielleicht kommt das von Jerusalem. Dein großen König. Und dann sitzen wir an den Nachrichten und gucken da rein und sehen einen Konflikt, da haben wir überhaupt keine Idee, auch als Christ keine Idee, wie man den lösen könnte. Da gibt's Palästinenser, da gibt's die Juden. Wir wissen nichts. Okay? Und dann können wir auf die Idee kommen, ja klar, natürlich, dieses doofe Israel da unten und so weiter. Und diese Palästinenser, das ist ja nicht das Zentrum der Macht. Klar, wir müssen einfach. Die Menschheit hat so erreicht, 1947, Vereinten Nationen werden gegründet und so weiter. Lass uns nach New York gucken. Dort gibt's doch. Dort sitzt die Macht. Und dann gucken wir nach New York. Und dann ist ganz interessant. dann passiert was, was wir überall auf dieser Welt sehen. Dann sehen wir die vielen, vielen möchtegerne Könige, die jetzt zur Zeit herrschen, die bestimmen. Und dann sehen wir die ganzen Konflikte und wir merken, das war eigentlich nicht das, was wir unseren Kindern erzählen wollten, was wir unseren Nachbarn erzählen wollten. Das ist eigentlich nicht. Und klar, wir wissen ja alles so genau, in der Welt finden wir diesen Jesus nicht. Deshalb ist ja klar, was ich machen muss. Also wenn Sie morgen rausgehen und wollen Ihren Nachbarn von Jesus erzählen, dann sagen Sie zu ihnen, sollen in die Gemeinde kommen. Ist doch völlig klar, da finden wir ihn. Hier, wir beten ihn an, hier können wir Jesus zeigen. Und die schöne Sache ist, das stimmt. Sie, die Sie an diesen Jesus glauben, erleben hier diese Momente des Glücks und der Befreiung und der Freude, wie Sie es jetzt vielleicht bei mir sehen. Ich freue mich einfach, dass ich diesen Jesus kenne und Sie freuen sich auch. Und wir spüren, dass er da ist, wir spüren seinen Geist. Und dann sagt Paulus uns ein ganz ernüchterndes Wort. Er sagt, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, denen die verloren gehen. Ist nur für uns, ist eine Gotteskraft. Und dann merken wir, wenn wir hier die Gemeinde zeigen wollten, dann würden Außenstehende vielleicht gar nicht diesen großen König sehen. Dann sehen sie, wie überall, und das ist der Eindruck, den die Nichtchristen von den Christen haben, es geht zu wie überall, wie bei der Arbeit, es gibt Hickhack, kleine Streite, es gibt alles Mögliche. Und dann kommen wir auf die Idee und sagen, ja, und das habe ich Ihnen heute Morgen gesagt, ich weiß doch, dieser Jesus lebt in mir. Es ist doch klar, was ich zeigen muss. Es ist doch klar. Ich sage, guck doch mich an. Ihr seht doch, hier lebt Jesus. Und dann ist es ganz, ganz gut, dass ich hier nicht alleine stehe und nicht alleine predige, sondern dass meine Frau da sitzt und meine Kinder und dass es Leute gibt, die mich sonst kennen im Alltag. Und dann merken sie, von diesem Jesus sieht man so wenig, so extrem wenig in diesem Alltag. Und natürlich sind wir darüber traurig. Aber dieser große Jesus, von dem ich gerade gepredigt habe, der die Macht angetreten hat und der die ganze Herrschaft hat, überall in meinem Leben die Herrschaft, stimmt das wirklich? Bei mir nur noch, ich habe mir hier aufgeschrieben, die Früchte des Geistes sind Friede, Freude, Geduld, Sanftmut. Also ich glaube, ich soll es nicht vorlesen, weil jeder weiß, was passiert. Jeder weiß ganz genau. Und es ist toll, dass Sie da sind und sagen, ja, Papa, so ist es bei dir nicht. Und das ist ganz wichtig. Und hier, ich habe mir aufgeschrieben, was ist denn jetzt hier falsch an der Sache? Was ist denn falsch, wenn wir so Jesus zeigen wollen? Falsch ist, dass wir Philipper 2, Vers 6 bis 8 nicht verstanden haben. Jesus gibt seine Macht auf. Er verzichtet darauf, zu zeigen, wer Gott ist. Er gibt diesen Anspruch des Göttlichseins auf. Und das ist der Weg der Gemeinde Jesu, dass wir unseren Gott nicht zeigen können. Ganz wichtig. Und wenn wir das nicht kapieren, dann wird unser Glaube irgendwann Schiffbruch erleiden. Immer dann, wenn wir zeigen wollen. Unser Gott lässt sich nicht zeigen. Wir können nicht über seine Herrlichkeit und über seine Macht verfügen. Das ist das, was wir gerne machen würden. Wir würden gerne sagen, Gott, jetzt musst du kommen. Und der Johannes und sein Bruder Andreas, die haben genau gewusst. Die haben gesagt, Herr, auf diese Stadt soll der Donner herunterkommen. Und Blitz und Donner, zerschlage sie. Die wollten nicht hören, was wir ihnen zu sagen haben. Und Jesus sagt, was? Was wollt ihr mir sagen? Und wir merken, das passt nicht. Okay, wir können nicht über die Macht Jesu verfolgen, sondern das Einzige, was wir tun können, ist ihm nachfolgen. Und warum können wir ihm nachfolgen? Weil wir seine Herrlichkeit, alles das, was er getan hat für uns, mit geistlichen Augen, ganz wichtig, mit geistlichen Augen durch sein Wort sehen. Wenn wir das Wort lesen, dann sehen wir ihn. Und wenn jetzt hier Johannes schreibt, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes, voll Gnade und Wahrheit. Wann haben Sie es denn gesehen? Sie haben sie gesehen, als Sie sein Wort gelesen haben. Da haben sie die Herrlichkeit gesehen. Durch seinen Geist, ganz wichtig, mit geistigen Augen seine Herrlichkeit gesehen. Keiner von uns hat Jesus gesehen, aber hier sehen wir ihn. Und das ganz wichtig, anders als mit geistigen Augen durch sein Wort sehen, kennen wir Jesus nicht. Und jetzt muss ich einschränken. Ich würde sagen, noch nicht. Natürlich wird die Zeit kommen, in der Jesus mit Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Das ist unser zentraler Glaube. Aber jetzt
ist es noch nicht so weit. Trotzdem, wir kennen diesen Jesus in seinem Wort. Und dann kommt der ganz zweite Punkt, und das ist sehr wichtig. Ich habe von den kleinen Königen, möchte gerne Königen geredet, die in der UNO sitzen. Ich habe gegen keinen was. Also nicht, dass jetzt irgendjemand denkt, ich hätte gegen die was. Ich bin sehr froh, dass wir sie haben. Aber diese möchte gerne Könige, die müssen in unserem Leben entmächtigt werden. Die haben nicht das schlussendliche Wort. Und eines meiner Lieblingslieder ist von Theo Lehmann, der eben, als die DDR noch gab, gedichtet hat: Und lehrt eure Kinder das eine, dass über Gott keiner mehr steht. Und wenn da Marx auf dem Denkmal steht, ist völlig egal. Und wenn Lenin da steht, ist es auch egal. Über Gott steht keiner mehr. Okay, also das sind diese Möchtegerne-Könige, diese politischen, und da will ich gar nicht drauf eingehen. Aber es gibt andere Möchtegerne-Könige in unserem Leben. Und ich habe mir einfach mal aufgeschrieben, so ein paar kleine Sachen. Das sind die Möchtegerne-Könige, die man vielleicht bezeichnen könnte. Bedürfnisse, Misstrauen, Prägung, Anerkennung, Kompromiss. Es gibt viele kleine Möchtegerne-Könige. Und mit diesen Möchtegernen-Königen in unserem Leben werden wir nur dann fertig, wenn wir Jesus als König durch sein Wort sehen. Und deshalb, ich kann Sie nur ermutigen, lesen Sie in seinem Wort und Sie werden ihn sehen. Kommen Sie in die Gemeinde, wo gepredigt wird, weil dann sehen Sie ihn durch die Predigt. Und dann können Sie diese Möchtegernen-Könige in die zweite Reihe verweisen, dorthin, wo sie gehen sollen. Eine ganz eigenartige Eigenschaft dieser Möchtegernen-Könige ist die: Sie alle mögen diesen einen König und Herrn nicht. Das haben sie bestimmt in ihrem Leben erfahren. Und immer wenn sie diesem einen Herrn in ihrem Leben Priorität einräumen, verlieren die Möchtegerne-Könige ihr Gewicht. Und dann kommen Leute wie Dietrich Bonhoeffer und können ihr Leben opfern. Und wir wundern uns, wie geht das? Wie kann ein Mensch so ein Zeugnis geben bis zum Ende seines Lebens? Und ich habe diese ganzen Gedanken nicht alle von mir. Ich habe eine Predigt gehört von Andreas Schäfer. Und er hat das alte schwedische Lied erinnert. Und ich muss mich bedanken, dass wir das noch singen werden. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort, wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du regierst und nährest fort und fort, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Okay? Also wenn wir diesen Gott erkennen. Und hier ist, wenn ich die Welt betrachte, in der Natur oder in der Schöpfung, das hat uns Paulus in Römer 1 gesagt. Aber in diesem Lied haben die Autoren, und es gibt da mehrere, ganz toll verstanden, um was es geht. In der Strophe 3 steht: Wenn mir der Herr in seinem Wort begegnet, wenn ich die großen Gnadentaten sehe, wie er das Volk des Eigentums gesegnet, wie er es geliebt, begnadigt je und je. Also wenn wir ihn in seinem Wort sehen, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Und dann geht's weiter, und das ist ganz interessant. Und sehe ich Jesus auf der Erde wandeln. Sie haben das Lied alle schon sicherlich gesungen. Ich weiß nicht, ob Sie alle Jesus auf dieser Erde haben wandeln sehen. In Knechtsgestalt, voll Gnade und voller Huld. Und jetzt geht's weiter, jetzt haben die es genau verstanden, um was es geht. Wenn ich im Geiste sehe sein göttlich Handeln, also wieder im Geist durch sein Wort sehe, was Jesus getan hat, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Und dann gibt's in diesem Lied noch eine Strophe, wir werden die nicht singen, weil sie in den aktuellen Büchern nicht mehr drin sind. Die hatten damals auch erkannt, dass sich dieses ändern wird. Natürlich ändert sich das. Und wenn der Herr von hinnen mich gerufen, also das hört sich fast an wie Wallfahrt und Pilgrim und solche Sachen, also von hinnen mich gerufen, wenn ich in seinem Glanz geblendet stehe, anbetend Niederfall vor seinen Stufen, den König dort in seiner schönen See. Das ist dann real gemeint. Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Also bis dahin sehe ich den König nur auf eine Art, mit geistigen Augen, durch sein Wort. Und ich habe noch zwei weitere Punkte. Den einen Punkt: Diesem Herrn will ich nachfolgen. Da geht es um die Nachfolge, und ich möchte das gar nicht mehr so lang machen. Das Nachfolgen ist nicht so einfach, weil dieser Zug nach Jerusalem, dieser Rand da drauf, diesen König zu sehen und den anzubeten, der hält sich in der aktuellen Zeit noch sehr in Grenzen. Wenn Sie rausgucken, wie viele strömen zum Gottesdienst,
Wir in der FEG haben mehr Besucher, aber wenn Sie in eine andere Kirche gucken, in Deutschland. Also der Run auf diesen Gott zu, der ist sehr beschränkt noch. Okay? Und jetzt ist ganz wichtig, dass wir verstehen, was Jesus gesagt hat. Der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und es sind wenige, die darauf gehen. Und das wird immer so bleiben. Das werden wir nicht ändern können. Und wir sollen in der Bescheidenheit und Demut, wie Jesus gelebt hat, Philipper geschrieben, abgestiegen, Göttlichkeit aufgegeben, Mensch geworden, in der sollen wir leben. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Paulus hat jetzt geschrieben, wie sieht denn das aus? Sehen wir davon was auf diesem kleinen Weg? Wir sind selig, doch in der Hoffnung. Und Hoffnung, die man nicht sieht, ist nicht Hoffnung, denn wie kann man das hoffen, dass man sieht? Uns soll bewusst sein, wir können nichts zeigen, wir sehen es nicht, wir haben es im Glauben. Der Weg, den wir gehen, ist ein schmaler Weg, ein Weg der Hoffnung, wir können nichts zeigen. Und trotzdem hat der Weg eine ganz tolle Verheißung. Auf diesem Weg, da ist einfach Gott mit uns. Und ich habe in der Vorbereitung eine Predigt gehört, ich kann die Themen gar nicht aufgreifen hier. Und da hat der Ausleger gesagt, das Geheimnis des großen Vorläufers von Jesus, Mose, war, dass ganz am Anfang, als er von Gott berufen wird, Gott zu ihm sagt, ich werde mit dir sein. Das ist das große Geheimnis, dass auf diesem Weg, auch wenn sie ziemlich alleine sind und auch wenn uns die Gemeinde gar nicht begleitet, Gott sagt, ich werde mit dir sein. Und das haben alle Menschen, die auf Jesus vertraut haben, erlebt. Und damit komme ich zum Letzten. Gott wirkt in uns. Und das möchte ich auch ganz knapp machen. Wenn ich diesem Herrn nachfolge, dann verspricht er, dass er uns verändern wird. Er wird unser Herz austauschen, er wird uns Gedanken geben, die er hat. Und wir als Nachfolger Jesu, die ihn im Geist, in seinem Wort als Kyrios sehen, leben nicht mehr nach diesen Maßstäben dieser Welt, weil unser Herz ist vertauscht. Wir leben nach seinen Maßstäben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Er wirkt in uns, damit wir nach seinen Maßstäben wandeln. Und die Bibel will uns zeigen, dass genau dort, wo Menschen sich von der Gesinnung Jesu, die wir im Philipperhymnus kennengelernt haben, leiden lassen, dass genau dort Gott wirkt. Und jetzt zitiere ich Winrich Schäffbuch, von dem ich eine Predigt dazu gehört habe. Und der sagt, die Prahlkirche, wo man diesen Gott zeigen will, die ist Hohn und Spott. Und er sagt, vor 500 Jahren gab es einen kleinen Mönch in Wittenberg, in einem einzelnen Zimmer. Und wenn wir Menschen sagen würden, was war mit diesem Mönch, dann würden wir sagen, Hohn und Spott. Kleines Mönchlein, versteckt im Zimmer in Wittenberg. Und ihm gegenüber sitzt ein Kaiser Karl V., der sagt, in meinem Reich, das ist so groß, da geht die Sonne nie unter. Und dieser Karl V. mit seiner gesamten Staatsmacht wird mit diesem kleinen Mönchlein, das da in Wittenberg in diesem Raum sitzt, nicht fertig. Und daraus können wir nur lernen, es war nie weltliche Macht, die Gottes Wege bestimmte, sondern es war immer das Wirken von Gott selbst. Natürlich kann Gott weltliche Macht in Anspruch nehmen, um seine Ziele durchzuführen. Aber wenn wir zurückschauen in der ganzen Geschichte, und wenn ich Sie fragen würde, wenn wir eine Umfrage machen, auf welche Personen in der Kirchengeschichte sind wir besonders stolz? Wer steht uns da vor Augen? Dann würden wir ganz schnell merken, dass wir immer auf diejenigen besonders stolz sind, nicht auf die großen Kaiser und Könige, sondern wir sind auf diejenigen stolz, die das Konzept der Demut, das Jesus uns im Philipperbrief vorlebt, gelebt haben und deren scheinbar oft extrem armseliges Leben dadurch von Gott reich gemacht wurde. Denken Sie zum Beispiel an Mutter Teresa. Wir müssen sie alle bemühen. Also wenn ich gefragt werde, dann kann ich Mutter Teresa bemühen, wenn ich Jesus zeigen will. Sie wissen alle, wie das ist, wenn wir jemandem was zeigen wollen. Mutter Teresa passt immer. Dagegen die kann man schlecht was sagen. Okay? Aber sie hat dieses Leben in Demut gelebt. Da ist nichts rumzudeuteln. Da kann man gar nichts machen. Und jetzt komme ich zum Schluss und möchte sagen, im zweiten Teil des Philipperbriefs, neben der Demut, weder von der Mutter Teresa, will ich vom zweiten Teil des Philipperbriefs aber trotzdem festhalten, die weltliche Macht vergeht, Gottes Herrschaft kommt, und das hat der ehemalige Bundespräsident Heinemann wunderschön gesagt, und ich habe das als großes Poster in meinem Zimmer hängen gehabt. Lass uns der Welt antworten, wenn sie uns bange machen will. Eure Herren gehen, unser Herr kommt. Ja, Amen.